Ja, ihr Lieben, wer fand, erst einmal vielen Dank für das Gebet und für die Ankündigung, Andrea. Wer fand, dass der Lobpreis schon sehr kraftvoll war? Genau. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht. Ich habe irgendwann mal, es liegt schon 20 Jahre zurück, verstanden, was Lobpreis bedeutet. Dass es nicht einfach ist, wir singen einen Text, sondern dass wenn wir beten und singen zu Gott und ihn einladen, in unserer Mitte zu sein, dass er kommt. Und wer jetzt irgendwie auf eine besondere Weise das gespürt hat, diese Gegenwart Gottes, dann liegt das genau daran. Es steht im 22. Psalm, Gott thront auf dem Lobpreis seines Volkes. Der Thron ist das Zeichen für seine Herrschaft. Das heißt, Gott regiert, wenn wir ihn loben. Wer also möchte, dass Gott in seinem Leben regiert, sollte Lobpreis machen, unbedingt. Also nochmal ganz herzliches Dankeschön an Kadosh dafür, dass ihr uns geholfen habt, da weiter reinzukommen. Ein bisschen Kontext zu dem, was wir heute als Überschrift sozusagen haben. Das sind zwei Vorträge. Der Heilige Geist, der Herr ist und lebendig macht. Jeder von uns kennt wahrscheinlich, sollte es auf jeden Fall, kennen diesen Satz, der ist nämlich aus dem großen Glaubensbekenntnis der Kirche. Der Heilige Geist, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine Aussage, sondern es ist ein Bekenntnis. Wir haben gerade in dem Lied, im vorletzten Lied, Weg Ebner, die ganze Zeit gesungen, was war der Kehrvers noch immer? Weil du es bist? Nein, das ist, wer du bist. Dankeschön. Das ist, wer du bist. Wir bekennen und proklamieren eine Wahrheit und sagen, so ist es. Das ist die Realität. In jeder Messe, also am Sonntag immer, beten wir das Glaubensbekenntnis. Das hat einen Grund. Nicht, weil wir uns erinnern müssen, was alles unsere Inhalte sind, sondern weil wir in diesem Moment bekennen, das ist es. Das ist die Wahrheit. Und mit jedem Bekenntnis, dass wir sagen, dass wir aussprechen, übrigens auch im Lobpreis, hat diese Wahrheit eine Chance in dieser Welt, mehr Raum zu finden, mehr Raum zu finden, mehr Kraft zu bekommen und sich wirklich in unserem Leben und unserer Welt auszubreiten. Gibt es Leute unter uns, die schon auf das zweite Pfingsten warten hier in der Kirche? Einmal Handzeichen bitte. Genau. Also ich hoffe, dass alle, die jetzt den Finger oben hatten, dass diese Art von Bekenntnis in ihrem Leben vorkommt. Weil davon hängt tatsächlich dieses zweite Pfingsten ab. Wenn wir still bleiben, wenn wir das nicht auch laut aussprechen in unserem Leben, in unserem Alltag, durch Lobpreis oder durch Gebet oder einfach im Gebet sagen, Herr, so ist es, das ist deine Wahrheit, wir vertreiben hier jede Lüge, die hier wirkt, kann der Heilige Geist noch nicht kommen. Aber keine Angst, er kommt, weil es gibt genug, die das machen. Aber wir wollen noch mehr davon. Wir wollen mehr von ihm, mehr von dem Heiligen Geist, mehr bekennende Kirche, bekennende Gläubige, die sagen, komm, Heiliger Geist, ich brauche dich. Also das erstmal vorweg, was wir eigentlich bedenken, wenn wir in diesen beiden Vorträgen jetzt über den Heiligen Geist sprechen, der Herr ist und der lebendig macht. Heute zuerst geht es um den Punkt, unser Bekenntnis, dass er Herr ist. Heute Nachmittag noch einmal, dass er lebendig ist und lebendig macht. Da wird Josef Fleddermann noch etwas mehr darüber erzählen. Und wir haben vorhin schon festgestellt, dass wir tatsächlich heute einen gleichen Inhalt, einen ähnlichen Inhalt haben. Ja, das ist aber nicht so gut. Ich glaube, wir probieren mal. Ich probiere es mal hiermit, da muss ich mal so runterbeugen, deswegen habe ich, ja genau, okay. Genau. Da kann ich mich nämlich ein bisschen freier hier bewegen. Okay. Wir haben festgestellt, dass wir einen gleichen Inhalt haben. Ich werde gleich was über Schwester Elena Guerra erzählen und er wird es heute Nachmittag auch noch tun. Je nachdem, wie viel ich schon erzählt habe, bleibt da nicht mehr so viel für Josef übrig, aber wir schauen einmal. Also nochmal zu dem Punkt, das Bekenntnis, dass der Heilige Geist der Herr ist. Das ist alles andere als selbstverständlich, wenn wir das sagen. Es ist schon nicht selbstverständlich, dass wir das über Jesus sagen. Und selbst, dass wir das über den Vater sagen, hat noch eine ganz eigene Geschichte. Dazu müssen wir jetzt einmal ganz weit in das Alte Testament zurückgehen. Und zwar hat Gott einen Namen. Er hat sich im Dornenbusch dem Mose offenbart und hat seinen Namen offenbart, hat gesagt, ich bin, der ich bin oder ich bin, der ich bin da. Und trotzdem hatte Gott aber auch einen Namen, das sogenannte Tetragramm, das im Judentum nicht ausgesprochen werden darf, JHWH. Um diesen Namen aussprechen zu können in der Schrift, gibt es schon ein Wort, das dann an die Stelle gesetzt wird von JHWH, nämlich Adonai. Und Adonai heißt Herr. In den griechischen Übersetzungen des Alten Testamentes, die sogenannte Septuaginta, ist im Grunde dieser Name 6000 Mal in der Bibel vorhanden, Kyrios. Wir kennen alle in der Bibel der Liturgie das Wort Kyrie Eleison, Herr erbarme dich, bezieht sich eigentlich zuerst auf Gott den Vater. Einmal meine Nase putzen hier. Also das ist der Titel, der nur Gott allein zukommt. Ihr wisst vielleicht, dass noch aus den Osterevangelien, dass wir von Thomas gehört haben, der im Abendmahlsaal erst nicht dabei war und das verpasst hat, dass der auferstandene Herr in ihre Mitte kommt. Und er wollte es erst nicht glauben, deswegen gilt er immer als der ungläubige Thomas, was gar nicht so stimmt. Aber der Punkt ist, dass er am Ende, nachdem Jesus sich ihm zeigt, Hände und Füße, sagt er, mein Herr und mein Gott. Es ist eigentlich fast synonym, mein Herr und mein Gott. Er bekennt und sagt, ja, du bist der Herr. Was war der Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist? Weil er gesagt hat, dass er der Herr ist. Weil er gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Noch bevor Mose war, bin ich. Dass er einen Anspruch erhoben hat, der in den Augen eines Juden eigentlich nur gotteslästerlich hätte sein können. Und deswegen das Bekenntnis von uns Christen ist von Anfang an zu sagen, Jesus ist der Herr, das ist eine Wahrheit. Und diese gleiche Wahrheit gilt eben auch vom Heiligen Geist, aber das ist erst eine Entwicklung 300, 400 Jahre später der Kirche, dass sie das in ihrem Glaubensbekenntnis so formulieren kann. Und während das Bekenntnis, dass Christus der Herr ist, eigentlich sich noch einmal abgrenzt gegen alle, die Christus nicht anerkennen, als der er ist, nämlich wahrer Gott und wahrer Mensch, grenzen wir, wenn wir den Heiligen Geist, den Herrn nennen, uns eigentlich komplett gegen den ganzen Bereich der Esoterik ab. Es gibt viele Leute, die sagen, es gibt eine Energie, es gibt einen Geist, der in uns wirkt, der irgendwie in dieser Welt ist. Wir sagen, der Heilige Geist ist der Herr. Er hat die Herrschaft. Er hat sich bezeugt durch die Propheten und ist uns geschenkt worden durch den Vater und den Sohn. Das ist etwas komplett anderes. Und jetzt möchte ich gerne mit euch auf Spurensuche gehen und einmal ins vorletzte Jahrhundert zurückgehen, um zu verstehen, was heißt das denn eigentlich konkret, dass er der Herr ist? Dass er immer noch der Herr der Kirche ist. Morgen feiern wir das Fest, warum er der Herr ist, weil er die Kirche gegründet hat. Wäre nicht der Heilige Geist herabgekommen, würden wir hier alle nicht sitzen und die Kirche würde nicht mehr existieren, weil die Apostel sich zerstreut hätten und genauso ängstlich geblieben wären, wie sie noch zur Zeit der Auferstehung Jesu waren, hinter verschlossenen Türen sich eingeschlossen haben und nicht bereit waren, ihr Leben selber aufs Spiel zu setzen. Nach Pfingsten erhielten sie ja erst die Kraft von oben, um das alles zu tun, was sie getan haben. Und diese explosionsartige Ausbreitung des Christentums ist nur denkbar durch diese Kraft, den Heiligen Geist. Nun ist es aber so, dass wir oft gewohnt sind, wir feiern das, wir hören nochmal das Pfingstereignis mit Brausen, mit Wind, mit Feuerzungen und alles, die ganze Kraft und Macht. Man hat quasi das Gefühl, das Obergemach, der Abendmahlsaal vibriert und alles ist sozusagen in absoluter Bewegung. Aber das hat nur ein paar Jahrhunderte angehalten, danach war es weg. Klar, es gab noch die Heiligen, die hatten das auch alle, die konnten auch Heilung vollbringen, die konnten auch große Zeichen und Wunder umgab ihr Leben. Aber für den normalen Gläubigen in der Kirche ist das doch nicht. Also, dass wir selber diese Erfahrung machen können, dass wir sogar in fremden Sprachen sprechen können, dass andere uns verstehen, das ist doch nicht für uns Normalsterbliche. Und das ist tatsächlich die Überzeugung der Christenheit über Jahrhunderte hinweg gewesen. Womit sich das geändert hat, da spielt eine Frau eine ganz zentrale Rolle, nämlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, Schwester Elena Guerra. War nicht immer Schwester, sondern eine italienische junge Frau, erst ein Mädchen, die schon in jungen Jahren, eigentlich mit 7, diesen tiefen Wunsch hatte man fragt sich wirklich, woher hat sie das? Offensichtlich vom Heiligen Geist, weil nichts um sie herum sprach dafür, dass man in diese Richtung weitergeht. Im 19. Jahrhundert war ganz stark die Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu und aber auch die Sühnetheologie, aber nichts vom Heiligen Geist. Aber sie hatte von Anfang an diesen tiefen inneren Wunsch, der Heilige Geist muss mehr verehrt werden, denn nur dann kann die Kirche wieder lebendig werden. Das wusste sie einfach. Sie trat dann in den Orden, hatte einen langen Weg der Suche hinter sich und hatte irgendwann diesen Wunsch, also das hat sie dann schon im Umfeld gemacht, hat so kleine Schriften gemacht, hat Bücher geschrieben, hat Veranstaltungen gemacht, hat gesagt, ach, das ist alles nicht genug. Die Kirche muss das insgesamt wissen. Und wer ist verantwortlich für die ganze Kirche? Der Papst. Also bekam sie den Impuls, dem Papst einen Brief zu schreiben und zu sagen, er soll doch die Verehrung des Heiligen Geistes für die ganze Kirche empfehlen. 19. Jahrhundert. Wer war der Papst? Leo der 13. So, Leo der 13., bevor er von Elena Guerra einen Brief bekam, mussten noch viele Jahre ins Land ziehen, 7 quälende Jahre, in der Elena sich nicht getraut hat. Alle, die um sie herum waren, gesagt, du bist viel zu stolz, mach das nicht. Warum solltest du gerade dem Papst einen Brief schreiben? Ja, darauf hat er ja gewartet und alle wollten ihr das ausreden. Wer musste kommen, damit sie es am Ende doch macht? Eine Schwester, die der Küche mitgeholfen hat, kam eines Tages zur Schwester Elena Guerra und sagte, Schwester Elena, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Jesus mir sagt, du sollst dem Papst einen Brief schreiben. Und Elena Guerra dachte dann, ich habe da nie jemandem von erzählt. Also, wenn sie mir das sagt, muss das sein, okay. Und dann hat es nochmal wieder ein Jahr gedauert, bis sie es getan hat. Aber sie hat dann endlich dem Papst einen Brief geschrieben. Über verschiedene Kanäle kam tatsächlich dieser Brief dann auch beim Papst an. Und dann, was passierte? Unmittelbar danach empfahl der Papst der gesamten Kirche, anzufangen, wieder eine Novene zum Heiligen Geist zu beten, von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten. Hat der Kirche empfohlen, geht wieder zurück ins Obergemach, geht an die Stelle, wo damals Maria und die Apostel und die Frauen waren, um den Heiligen Geist zu beten und betet diese 9 Tage wieder für die Herabkunft des Heiligen Geistes, nach der Himmelfahrt bis zum Pfingstereignis. Und die Kirche hat wieder angefangen, das zu tun und hat wieder angefangen, genau diese Dinge zu tun. Und Schwester Elena Guerra wäre nicht die, die sie ist, wenn sie nicht locker gelassen hätte. Sie hat weiterhin Briefe geschrieben an den Papst, hat gesagt, man könnte doch das machen, das wäre auch noch schön, eine Litanei wäre noch gut und das müsste man auch noch machen. Und dann hatte sie eine sehr geniale Idee, und zwar als das neue Jahrtausend anfing, neue Jahrhundert, 1900, war es so, dass der Papst dieses neue Jahrhundert Jesus geweiht hat. Hat gesagt, okay, wir haben ja noch ein Jahr, was dann sozusagen auch das neue Jahrhundert begründet, 1901, und gesagt, schrieb ihm dann nochmal und sagte, an diesem Tag bete doch zuerst um den Heiligen Geist. Das hat er getan. Das Veni Creator Spiritus gebetet und das neue kommende Jahrhundert dem Heiligen Geist geweiht. Das war am 1.1. morgens in der Messe 1901. So, um jetzt zu verstehen, warum der Heilige Geist der Herr ist, der Wind aber auch der weht, wo er will, muss man auf die andere Seite des Globus gehen, von Italien nach Amerika, nach Kansas, Topeka, am 1.1., ungelogen, 1901, um 23 Uhr abends. Eine Gruppe von Studenten, etwa 30 ungefähr, aus einer Bibelschule, freikirchlich, die schon längere Zeit auf dem Herzen hatten, um den Heiligen Geist zu beten, waren auch an diesem Abend wieder versammelt, um den Heiligen Geist zu beten. Und ich glaube, sie hieß Agnes Otzmann oder so ähnlich. Man erinnert sich auf jeden Fall noch an ihren Namen. Um 23 Uhr empfing das erste Mal wieder die Gabe des Sprachengebetes. Und an diesem Abend nicht nur sie, 30 andere und der Leiter der Bibelschule, Perham heißt er, war auch mit dabei und empfing das auch. Auf einmal verstanden sie, das, was in der Schrift über den Heiligen Geist steht, was herabfällt, dass Leute wieder in Sprachen sprechen können. Sie konnte übrigens dann Chinesisch an dem Abend, obwohl sie kein Chinesisch kann. Und verstanden, das ist die Wahrheit, das passiert, das ist eine Realität. Das ist nicht einfach nur in alten Schriften der Apostelgeschichte damals geschehen, sondern es geschieht heute, wenn wir die Sehnsucht danach haben, dass er kommt. Am selben Tag, als der Papst, der wirkliche Stellvertreter Christi für die Kirche hier auf Erden, dieses Gebet gesprochen hat, fing der Heilige Geist auf der anderen Seite des Globus an. Ein paar Jahre später nur, in dieser Bibelschule war ein afroamerikanischer Pastor. Damals waren die Rassen noch sehr strikt getrennt. Er war dann sozusagen immer nur, während die Bibelschule sich drin im Haus traf, stand er draußen, hörte dann mit und unterhielt sich dann nach dieser Runde dann mit dem Leiter der Schule und nahm ganz viel auf, ganz viel mit und hatte nur eine totale Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Das war William Seymour. Dieser Pastor fing an, in der Azusa Street in Los Angeles ebenso um den Heiligen Geist zu beten. Am 9. April 1906 war es dann soweit, der Heilige Geist fiel mit Vollmacht und Kraft auf diesen Ort herab, so stark, dass alle, die dahin kamen, wunderbare Heilungen, große Wunder, alles Mögliche gesehen haben. Es wird beschrieben, dass in dieser Scheune, wo die Gottesdienst gehalten haben, eine Wolke war. Man konnte in dieser Wolke sozusagen, die Kinder spielten darin, wie die Gegenwart Gottes auf dem Berg Tabor, die Wolke, die herabkam, um zu präsentieren, hier wohnt Gott, hier wirkt der Heilige Geist. Von diesem Punkt aus, das hat ungefähr ein paar Jahre angehalten, dann hörte das auf und die gingen auch wieder auseinander. Die Leute, die daran teilgenommen haben, waren die Begründer der sogenannten Pfingstbewegung, gingen in die ganze Welt, in die Mission, an verschiedene Orte, Afrika, Amerika, Lateinamerika und sogar bis nach Asien und brachten das, was sie erfahren haben, in die Welt mit. 1959, Johannes der 23., seine erste Seligsprechung war Schwester Elena Guerra. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das er ja dann begründet hat, 1967 gab es den ersten Kontakt mit diesen charismatischen Erfahrungen auch in der katholischen Kirche. Und von da aus breitete es sich in der ganzen katholischen Welt ebenso aus. Und dass wir heute hier so sitzen und auf diese Weise beten und da auf diese Weise um die Gaben des Heiligen Geistes beten, hat mit diesem Ereignis, das mit Schwester Elena Guerra begonnen hat, angefangen. Der Heilige Geist, der Herr ist. Das heißt, auf welche demütige Art und Weise hat der Heilige Geist es geschafft, das, was am Anfang innerhalb der katholischen Welt noch gar nicht möglich war, den Heiligen Geist so zu ersehnen, obwohl Schwester Elena Guerra so sehr dafür gekämpft und gelebt hat, der Papst es empfohlen hat, sogar eine Enzyklika geschrieben hat, fand seinen Weg über den äußersten Rand der äußersten Konfession wieder zurück zum Ursprung in die katholische Kirche, um dort immer mehr Fuß zu fassen. In der Azusa Street Erweckung gab es eine Prophetie, die gesagt hat, das war ja dann von 1906 bis 1910, 11, 12, weiß ich gar nicht genau, die gesagt hat, es wird wieder so eine Erweckung geschehen, wie sie hier geschehen ist. Und wir erinnern uns, dass es die ganze Pfingstbewegung hervorgerufen hat. Sie wird wieder geschehen und noch größer geschehen, aber es wird in der katholischen Kirche geschehen. Und zwar 100 Jahre später. Jetzt rechnen wir alle weiter. 100 Jahre später, das ist unsere Zeit. Wir sind schon ein bisschen drüber. Das heißt, wir brauchen noch mehr, die wirkliche Sehnsucht nach dem Heiligen Geist haben. Aber es ist die verheißene Zeit, in der wir jetzt stehen, in der der Heilige Geist kommen will. In der sich zeigen will als der Herr, der die Kirche wieder neu aufbaut, neu erstehen lässt, in neuer Weise wirklich lebendig macht und wieder neu zum Leben ruft. Und das auf eine Weise, wie wir wahrscheinlich uns noch gar nicht richtig ausmalen können, was er alles vorhat. Johannes Paul II., das habe ich damals mir sehr gemerkt, ich war im Jahr 2000 dort zum Heiligen Jahr, hat er immer wieder darauf hingewiesen, er hatte übrigens die zweite Enzyklika zum Heiligen Geist, die dann übrigens hieß Dominum et Vivificantem, sind die lateinischen Worte, der Heilige Geist, der Herr ist und lebendig macht. Also der noch einmal das in den Blick genommen hat, der gesagt hat, er stand an der Schwelle zum zweiten Jahrtausend, gesagt, wir gehen auf eine Zeit zu, die ein zweites Pfingsten für diese Kirche bedeutet. Also es ist nicht nur die Prophetie von damals, es ist auch die Prophetie von Johannes Paul, die das auch schon gesehen hat, was der Heilige Geist vorhat. Zum Abschluss noch ein paar Punkte, was es jetzt für uns konkret hier bedeutet, wenn wir diesen großen Bogen geschlagen haben, um zu sehen, was tut der Heilige Geist in der Kirche, warum hat er uns heute hier zusammengeführt und was ist er in der Lage, alles in unserem Leben zu tun. Das Wichtigste ist erst einmal, dass für den Heiligen Geist, genau wie für Christus auch, in erster Linie geht es nicht um eine Lehre, sondern um die Anerkennung einer Herrschaft. Das Erste, was wir machen müssen, ist, wie Sandra es gerade schon gesagt hat, ich übergebe dir die Kontrolle. Du bist mein Herr und mein Gott. Das gilt für Jesus, das gilt für den Vater, aber es gilt auch ebenso für den Heiligen Geist. Damit ich das tun kann, muss ich natürlich identifizieren, wo sind denn meine Herren, denen ich eigentlich sonst im Laufe meines Lebens oder auch meines Alltags so folge, bewusst oder unbewusst. Das kann man sich übrigens auch vom Heiligen Geist zeigen lassen. Heiliger Geist, zeig mir, wo ich dich noch nicht in welchem Bereich meines Lebens als Herrn wirklich anerkannt habe. Ich mache mal ein paar Punkte, wo das ein bisschen deutlich werden kann. Pessimismus. Pessimismus ist ein anderer Herr als der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist ist derjenige, der alles bei denen, die ihn lieben, zum Guten führt. Also Pessimismus hat, darf eigentlich keinen Platz in unserem Leben haben. Ein anderer solcher Herren, die sie ihnen Platz streitig machen wollen, ist Leistung. Dass ich meine, alles immer und in jedem Zeitpunkt selber leisten zu müssen, mir Anerkennung zu verschaffen und zu sagen, ich bin es, der das hier alles hinkriegen muss. Müssen wir nicht, wirklich nicht. Gott hat gesagt, Jesus hat es selbst gesagt, er gibt uns einen Beistand, sogar einen Tröster, der an unserer Seite ist, der sich um die Dinge kümmert. Was müssen wir nur dafür tun? Einfach das mit ihm teilen, was eben schwer ist, woran wir zu kämpfen haben und was wir denken, was wir selber leisten müssen. Angst ist auch einer dieser Herren, die sich breit machen wollen in unserem Leben, die, wenn der Heilige Geist kommt, absolut weichen müssen. Johannes sagt im Johannesbrief, Liebe kennt keine Angst. Natürlich ist jeder auf irgendeine Weise im Leben ängstlich, aber es gilt es, dem zu widersagen und zu sagen, nein, du hast keinen Platz hier, Angst, geh weg, sondern Heiliger Geist, komm, du bist der Geist des Mutes, der Stärke, der Weisheit und des Rates und des inneren Friedens. Der zweite Schritt ist, wenn wir diese falschen Herren identifiziert haben, die Erlaubnis erteilen und den Herrn einladen, den Herrn, den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, du darfst wirken. Hier jetzt in dieser Situation in meinem Leben. Dann Vertrauen. Vertrauen, dass er wirkt, auch wenn er es an ganz anderen Stellen tut, als ich es vermute. Ich habe so eine Faustregel, das ist mein persönlicher Punkt, das ist nicht theologisch geprüft. Ich würde sagen, 90% der Dinge, die der Heilige Geist tut, sehen wir nicht, 10% lässt er uns sehen. So ungefähr. Also, wie so Eisberg, die Spitze sehen wir. Alles, was drunter unter der Wasseroberfläche ist, sehen wir nicht. Da hat Gott irgendwie Freude dran. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, um immer wieder zu zeigen, dass er der Herr ist, nicht wir. Und wir nicht in die Versuchung kommen zu meinen, jetzt weil wir jetzt hier gebetet haben, ist es alles so geschehen, sondern es ist er, der es tut. Aber unser Gebet, wichtig, ist zentral. Ein kleines Beispiel, das ich hier erlebt habe in Raphael. Wir haben ja angefangen, für Erweckung hier zu beten in der Gemeinde. Und nach ungefähr einem halben Jahr fingen auf einmal Dinge an zu passieren, dass Leute sich bekehrt haben, dass Leute gesagt haben, ich hatte auf einmal den Impuls, wieder zu beten oder wieder zur Kirche zu gehen. Ich musste mal wieder in der Bibel lesen. Und es war so, als wenn mir der Heilige Geist zeigen möchte, ja, er tut etwas, betet weiter. Es hatte keinen Einfluss von dem, was wir getan haben, dass jetzt irgendwer von einer tollen Predigt so berührt war, dass er dann jetzt gesagt hat, ah, ich muss wieder zur Kirche gehen. Das war nicht der Fall. Sondern, dass wirklich der Heilige Geist an ganz vielen verschiedenen Stellen gewirkt hat und er hat uns ein bisschen immer sehen lassen. Aber immer so viel, dass wir gesagt haben, wir beten weiter, es lohnt sich auf jeden Fall, an diese Stellen weiterzugehen. Heilungen, die geschehen sind, ebenso. Auch einfache Worte, die gesprochen wurden, auf einmal war die Heilung da. Und sagen, okay, der Heilige Geist macht Mut, 10-mal wieder an danach gebetet, ist nichts passiert, aber trotzdem weiterbeten. 90% sehen wir nicht, 10% zeigt er uns. Letzter Punkt, geh ins Obergemach mit Maria und der Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern. Das war ein Punkt, den Eleanor Guerra ganz stark gemacht hat. Da wird, glaube ich, auch Josef noch weiter darauf eingehen, was das eigentlich genau meint. Im Obergemach, dem Ort des letzten Abendmahls, wirklich versammelt zu beten, in Gemeinschaft zu beten mit Maria um den Heiligen Geist. Wer das tut, empfängt den Heiligen Geist, er lässt sich nicht zurückhalten und er kommt. Amen.